SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Bunter Vogelgesang inmitten eines Häusermeers, in dem normalerweise immer Mopeds um die Ecke knattern und Automotoren brummen. Ein einmaliges Hörerlebnis in Corona-Zeiten.
Im griechischen Thessaloniki. Und ab und zu kommt eine streunende Katze aus Karlsruhe vorbei.
Also das sind jetzt die Töne vom Doku-Blog Wolfram Wessels zum Thema Stummer Frühling.
Genau, Christine Werner. Wir hatten uns hier inspirieren lassen von Rachel Carsons Klassiker Der Stumme Frühling von 1962, das wie eine Initialzündung der weltweiten Umweltbewegung war.
Sie beschreibt darin, wie es durch Pestizide und Herbizide zum Artensterben kommt und möglicherweise im Frühjahr keine Vögel mehr singen.
Dazu ist den Doku-Bloggern fast 60 Jahre später einiges eingefallen, das es auf Spur 1 zu hören gibt.
Spur 1.
Auf der nächsten
Spur 2
beschäftigen wir uns mit dem steigenden Spiegel des Audiomeeres.
Wow.
Die Metapher stammt nicht von mir.
Mhm.
Auf Spur 3,
Spur 3
geht es dann um verstärkte Aktivitäten der deutschen Presseagentur auf dem Audiomarkt.
News-Podcasts werden nämlich immer mehr gefragt, da müssen auch die Agenturen mithalten.
Genau, und dann gibt es einen neuen Hörspielpreis.
Spur 4.
Und Eilmeldungen gab es auch wieder einige.
Die Glosse auf Spur 5.
Spur 5.
Christian Klaus hat diese streunende Katze beigesteuert.
Spur 2. Nachgedacht.
Zusammen mit EPD Medien denken wir im Radioblog auf dokublog.de darüber nach, welche Bedeutung Radio für die Gesellschaft im 21. Jahrhundert noch hat.
Dieses Mal haben wir Hans Knobloch gefragt, in vielerlei Funktionen für diverse Radiosender aktiv, öffentlich-rechtliche wie private, derzeit als gefragter Berater.
Er hat seinen Beitrag »Ein Meer von Audio« überschrieben.
Podcasts stellen eine Form der Selbstermächtigung zum Zuhören dar. Sie öffnen Zeitfenster für Gespräche und Geschichten, die in anderen Medienformaten keinen Platz haben, weil dort in kürzester Zeit eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben wird, jede noch unglaublicher, empörender oder sensationeller als ihre Vorgängerin. Podcasts unterhalten. Sie fesseln mit guten Geschichten oder manchmal auch mit Klatsch und Tratsch. Yuval Harari, Autor von »Eine kurze Geschichte der Menschheit«, verortet hier sogar den Ursprung dessen, was uns zum Homo sapiens gemacht hat. Erst die Sprache, die uns befähigt, Geschichten über andere auszutauschen, ermöglicht Kooperation in der Gruppe, die entscheidend fürs Überleben ist. Hier scheidet sich der Mensch vom Tier, er wird zum Storytelling Animal. Mit der Digitalisierung brach in den Medien die Zeit des Prosumers an, eine Twitter-Gestalt aus Produzent und Konsument. Eine Idee, die ursprünglich von IKEA populär gemacht wurde. Der Käufer des Regals muss es selbst aufbauen und darf sich dafür als sein Schöpfer fühlen. YouTube, Twitter, Instagram sind die medialen IKEAs. Wir konsumieren dort Inhalte und füttern diese Kanäle zugleich mit eigenen Inhalten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist Radio Oldschool. In endlosen Redaktionskonferenzen wird überlegt, was morgen auf einen vorgegebenen Sendeplatz mit begrenzter Sendezeit gesendet werden soll. Aus der Podcast-Perspektive betrachtet wirkt Radio daher wie der langweilige Onkel. Soziale Netzwerke lehrten der heutigen Podcaster-Generation eine selbstverständliche Kontrolle über die Inhalte auszuüben. Auch darüber, wann und wo sie online gehen. Vor- und zurückspulen, Inhalte überspringen. Der Nutzer hat alles im Daumen. Mehr noch, Radio scheint für das strukturelle Verständnis des neuen Genres eher hinderlich zu sein. Das englische Wort für Rundfunk ist Broadcast und es macht deutlich, was Radio und Podcast trennt. Rundfunk sendet in die Breite, Podcasts hingegen decken eine Bandbreite von Mass bis Small-Scale Media, ja sogar Personal Media ab und können im Mediensprech äußerst nischig sein, wie selbst öffentlich-rechtliche Kulturprogramme es nicht sind. Der hohe Aufwand, was die Distribution und die redaktionelle Erstellung von Inhalten angeht, zwingt Rundfunk immer in Masse zu denken. Die lineare Begrenzung der Sendezeit erfordert eine starke Selektion der Inhalte. Podcast verhält sich zu Rundfunk daher eher wie Fachzeitschriften und Fanzines zu auflagenstarken Printmagazinen. Der Nachrichtenpodcast der New York Times, The Daily, überflügelt an Reichweite sogar das Blatt und kommt dabei mit weitaus weniger Ressourcen aus. Schwindelerregend wird die Bilanz Aufwand-Reichweite beim Podcast The Joe Rogan Experience. Jede Folge dieses amerikanischen Talkformats erreicht mit einer Handvoll Mitarbeitern um die 2 Millionen Downloads auf Spotify. Damit ist der Comedian der weltweit erfolgreichste Podcaster. Kann man das noch als Nische bezeichnen? Geht man von der Summe aus, die Spotify ausgab, um Joe Rogan exklusiv an seine Plattform zu binden, dann müsste die Antwort Nein lauten. 100 Millionen Dollar ließ sich die Audioplattform diese Exklusivität kosten. Das Zugpferd Rogan soll Podcasts zu mehr Prominenz verhelfen, um Spotifys Abhängigkeit von den teuren Musikinhalten zu reduzieren. Schließlich hat der schwedische Musikstreaming-Anbieter den Anspruch, die weltgrößte Audioplattform zu werden. Ist Spotify dabei, eine Art globales Radio zu werden? Was den Content angeht, lässt sich das vorsichtig bejahen. Würde man alle Radioprogramme in eine Sortiermaschine geben, würden die Inhalte gut sortiert und sauber getrennt in Einzelbestandteile entbündelt, kämen Musiktitel, Wortinhalte und Jingles heraus. Dieses sogenannte Unbundling ist ein wesentliches Kennzeichen der Digitalisierung. Und nachdem bereits die Musik aus dem linearen Contentstrom herausgelöst wurde, ist nun narratives Audio dran. Podcasts sind das ideale Entbündelungsformat hierfür. Je diverser die Programme, die in die Sortiermaschine gesteckt werden, desto feinteiliger, granularer werden die einzelnen Inhalte. Verfügbar wird nun plötzlich alles und nicht mehr nur das, was ein Akteur der linearen Medienwelt als Auswahl vorsetzt. In einem Meer von Audio kann sich der Nutzende vergnügen, aber auch verlieren. Die Auffindbarkeit ist die große Herausforderung, die bisher noch keine Plattform im Griff hat. Noch bestimmen Zufälle und Nutzungsgewohnheiten die Treffer. So gesehen sind Plattformen und Radio sehr wohl zwei unterschiedliche Hemisphären der Audiowelt.
Spur 1. Doku-Blog.
Rachel Carson hat angenommen, dass der Frühling stumm werde wegen des Artensterbens.
Ein altes Phänomen.
Im Frühling 1799 schickt der letzte sardische Pfeifhase einen einsamen Ruf in den Wald von Jacopio auf Sardinien. Im Frühling 1800 ist von ihm nichts mehr zu hören.
Den sardischen Pfeifhasen gab es tatsächlich und er ist tatsächlich ausgestorben.
Glaubt man Wikipedia.
Spur 3. Nachgefragt.
News-Podcasts gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Podcast-Szene. Nach dem Aufwachen Steingarts Morning Briefing, tagsüber die Tagesschau in 100 Sekunden und wöchentlich eine halbe Stunde Rückblick auf die Lage der Nation aus Philipp Banses Küchenradio. Dazu die Nachrichten-Podcasts der Tages- und Wochenzeitungen. Und jetzt auch dpa, die traditionsreiche deutsche Presseagentur, die Medien aller Art zuverlässig mit Meldungen, Berichten und Hintergründen versorgt, die diese dann weiter verbreiten. Bisher war das hauptsächlich Text, dann kamen Bilder dazu, Videos und jetzt geht es vorwiegend mit Audio voran. dpa hat einen Audio-Hub an den Start gebracht, bietet eine Podcast-Produktion an und einen automatisierten Podcast. Hinter all dem steht Theresa Rentsch, selbst erfolgreiche Journalistin und seit etwas über einem Jahr Head of Product Management bei dpa. Hallo Frau Rentsch.
Hallo Herr Wessels.
Der Audio-Hub ist im Grunde genommen ja ein klassisches Serviceangebot der dpa, so kommt es mir vor, bündelt O-Töne, Interviews, Reportagen ihrer Korrespondenten und macht sie komfortabel auf einer Plattform recherchierbar. Spannender finde ich Ihre beiden anderen neuen Angebote. Wie habe ich mir denn zum Beispiel vorzustellen, wenn die dpa jetzt Aufträge für Podcasts annimmt? Wie funktioniert das?
Ja, das hängt ein bisschen von den Wünschen und Bedürfnissen quasi der jeweiligen Kunden ab. Also so ganz grob läuft das so ab, dass sich quasi Kunden an uns wenden und mit uns besprechen, dass sie gern einen Podcast produzieren wollen und von uns in der einen oder anderen Form dabei Unterstützung wollen.
Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, warum machen Sie das nicht gleich selbst für die dpa, wenn Sie gewissermaßen das Komplettpaket anbieten würden mit Host? Warum machen Sie keinen dpa-Podcast?
Das ist relativ einfach, weil das unser Gesellschaftervertrag verbietet. Also dpa ist ein B2B-Angebot. Wir arbeiten für unsere Besitzer quasi und für Kunden, aber wir haben keine eigenen Produkte, die wir an die Kunden oder an Nutzer quasi ausliefern. Das ist quasi schon immer so gewesen und da wollen wir jetzt auch nicht dran rütteln.
Jetzt kommen wir auf das andere Angebot noch. Podcast auf Knopfdruck nennen Sie das mit dem Partner BotTalk. Was hat es denn damit auf sich?
BotTalk ist ein Partner, den wir auf unserem dpa-Marktplatz angebunden haben. Und BotTalk bietet eine Text-to-Speech-Lösung an. Also das heißt, automatisiert werden dort Texte vertont über eine automatisierte Lösung. Also kein Mensch spricht das, sondern eine Maschine. Da ist quasi das Angebot an Kunden, dass man super einfach über so ein Dashboard quasi seine zum Beispiel Artikel auf seiner Website dort anbinden kann und die werden dann quasi per Knopfdruck wirklich automatisiert vertont, sodass man sie gut anhören kann.
Naja gut, aber das ist ja noch kein Podcast. Also die Frage ist ja doch, zu einem Podcast gehört ja noch ein bisschen mehr. Man hat auch meistens irgendwie einen Host, Jingelei. Wird es denn das da auch dann geben bei solchen automatisierten Podcasts? Oder wie hören die sich dann an?
Also ich könnte mir vorstellen, dass diese automatisierten Lösungen im Moment ein Modul oder ein Versatzstück für einen professionell produzierten Podcast sein können. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es quasi auch einen gewissen gestalterischen Charme hätte, wenn man quasi in die normale, auch teilweise sehr aufwendige Podcast-Produktion dann wiederum kurze Module einbindet, die dann von der Maschine quasi vorgelesen werden, um da auch nochmal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und um halt, wie gesagt, auch bestimmte Inhalte skalierbar abbilden zu können, was man sonst als Mensch gar nicht so einfach produzieren könnte, so viele Inhalte.
Wenn man das Audio-Hub einfach mal online schalten würde und jedem freimachen würde, im Prinzip hätte man doch dann ein wunderbares dpa-Radio.
Also wenn Sie Radio verstehen als quasi nur O-Töne, Interviews und so atmosphärische Töne, aber das meinen Sie wahrscheinlich nicht. Also die Idee, dass wir wirklich einfach O-Ton-Schnipsel aus dem RKI oder aus irgendeiner Pressekonferenz und dann dazu eben auch atmosphärische Töne, wo einfach eine Minute lang Atmo von Prinz Philipps Trauerfeier zu hören ist, dass wir diese Sachen da sehr modular anbieten, das würde ich jetzt noch nicht als Radio verstehen. Also ich könnte da reingehen und mir einen O-Ton nach dem anderen anhören, aber direkt Radioerlebnis ist es noch nicht, glaube ich.
Okay, vielen Dank, Tesa Rentsch, Head of Product Management bei dpa und zuständig für deren Audioangebote. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wessels.
Spur 1, Doku-Blog.
Der Frühling ist die schönste Zeit, heißt es in einem Gedicht von Droste Hülshoff. Die Lerchen singen überall. Ach ja? Heute singen nicht nur die Lerchen.
Der Frühling ist die schönste Zeit.
Da stimmen
Kuckuck
Vögel ein.
Der Frühling ist die schönste Zeit. Was kann wohl schöner sein? Da grünt und blüht es weit und breit im goldenen Sonnenschein. Am Berghang schmilzt der letzte Schnee. Bächlein rauscht zu Tal.
Ist ein Kitsch.
Es grünt die Saat, es blinkt der See im Frühlingssonnenstrahl.
Lustig.
Die Lerchen singen überall, die Amsel schlägt im Wald. Nun kommt die liebe Nachtigall und auch der Kuckuck bald.
Es grünt und
nun kommt die liebe Nachtigall und auch der Kuckuck bald.
So eine Sprache ist.
Nun jauchzen alles weit und breit, da
oder
stimmen
was?
Froh
nein,
wir ein.
Theater,
der Frühling ist die schönste Zeit. Was kann wohl schöner sein? Der Frühling ist die schönste Zeit.
Wie man's sagt.
Der Frühling ist die schönste Zeit. Was kann wohl schöner sein?
Spur 4. Ausblick.
Der Heidelberger Stückemarkt ist ein Theaterfestival und ein Wettbewerb für Autorinnen und Autoren. Seit 1984 gibt es ihn. Theatertexte werden szenisch gelesen und dann gibt es Preise in verschiedenen Sparten. Einen deutschsprachigen und einen internationalen Preis, einen Publikumspreis, einen Jugendstückepreis, einen Nachspielpreis und in diesem Jahr erstmals den SWR2-Hörspielpreis. Mitinitiiert hat ihn der zuständige Chefdramaturg Manfred Hess, mit dem ich jetzt im Homeoffice sprechen kann. Hallo Manfred.
Hallo, grüß dich.
Lange hat sich ja das Hörspiel gegen den Ruf gewehrt, Theater für Blinde zu sein. Gibt es da jetzt einen Sinneswandel?
Das ist sehr schön, dass das hier angesprochen wird. Theater heißt ja nicht einfach Drama. Theater ist der Raum, wo dramatische Formen oder Formen, die performativer Art sind, also darstellender künstlerischer Art ihren Platz haben. Genauso ist Hörspiel nicht einfach Hörfunkdramen. Wir heißen ja nicht Radiodrama, Radiodrama, wie es im englischsprachigen Raum heißt, sondern Hörspiele. Es hat alles damit zu tun mit Hören und Spielen, mit fiktionalem, selbst dokumentarischem Bereich. Und somit verstehe ich das Theater, und jetzt kommen wir gleich zum Ende, als eine Plattform für künstlerische Ausdrucksformen, die eine Szene benötigen. Und das Hörspiel ist eine Plattform im Radio größtenteils oder mittlerweile auch online, wo Produktionen künstlerischer Art für ein und mehr Lautsprecher ihren Platz haben. Das ist ein Kulturproduzentenraum.
Sind sich die Autoren, die jetzt da einreichen beim Stückemarkt, bewusst, dass sie auch Texte einreichen, die fürs Radio geeignet sein sollten, um den Preis zu gewinnen? Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass diese Texte als Theatertexte 1:1 im Hörspiel übernommen werden.
Ja, da bin
ich jetzt recht verstanden habe, oder?
Ja, das heißt, diesmal werden Stücke eingeladen am Theater. Ob die sich fürs Hörspiel eignen, ist eigentlich in der heutigen Zeit, das ist vielleicht anders, wenn man klassische Dialoge hat, klassisches Drama hat, aber selbst im Hörspiel selbst werden Dramen von Schiller als Hörspieladaptionen präsentiert. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die neue zeitgenössische Dramatik oder Theatralik so nah ist am Hörspiel, so nah ist in der medialen Umsetzung, dass es der gleiche Text, nur eine andere mediale Umsetzung, sei es theatral mit Bild, sei es eben auf der akustischen Ebene mit Musik, Sprache und Geräusch stattfindet. Da bin ich fest von überzeugt, dass nicht nur Corona, sondern selbst die Stücke selbst, die künstlerische Szene, ob sie jetzt dramatisch sich ausformuliert, ob sie jetzt prosamäßig sich ausformuliert, sowohl im Theater als auch im Hörspiel ihren Platz hat, ohne groß adaptiert zu werden. Sie müssen sowieso adaptiert werden, durch den Kopf des Regisseurs oder der Regisseurin.
Im Hörspiel hat man ja in letzter Zeit ganz stark erlebt, dass Romanadaptionen in möglichst großer Form für Aufsehen gesorgt haben. Das hängt wohl auch ein bisschen damit zusammen, dass das Thema Storytelling im Radio ja ganz groß geschrieben wird in allen möglichen anderen Formen und Bereichen. Ist das jetzt so ein bisschen auch als Versuch zu werten, da mal ein bisschen gegenzusetzen, gegen die Episierung, sagen wir es mal so, ein bisschen so das Dramatische, das Dialogische wieder stärker zu setzen?
Ich kann gar nicht sagen, ob wir vielleicht nicht einen Monolog auszeichnen werden. Also wenn man eine Dramatisierung, ob wir nicht ein Stück Prosa, was im inneren Raum, im inneren Kopfraum stattfindet. Also ich glaube eher, dass dieses Festival und auch das Bemühen des Südwestrundfunks dort einen Fuß hineinzubekommen, darum geht, künstlerische Ausdrucksformen, die theatral das Theater nutzen als Plattform, auch ins Hörspiel zu ziehen. Und da ist es gut, dass wir unsere eigene Bubble, sprich Radio, verlassen. Also mir geht es eigentlich darum, wie komme ich als Südwestrundfunksredakteur dazu, mein Blickfeld zu öffnen? Wie hole ich neue Formen hinein, die künstlerisch sind? Ob sie jetzt ins Hörspiel passen, weiß ich nicht, weil das Hörspiel so viele Formen hat, dass ich davon ausgehe, dass es im Hörspiel passt. Und wenn wird der Regisseur, der das inszeniert, oder die Regisseurin einen Weg finden des Transfers, sage ich mal, des Transfers vom Text hinzu in ein akustisches Geschehen für zwei, ein oder mehr Lautsprecher.
Also die Diskussion ist jetzt nicht mehr so unbedingt, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus das Originalhörspiel fördern.
Es ist insoweit, würde ich sagen, eine Tendenz, ein Schielen nach dem Originalstück, weil nur Autorinnen und Autoren dort ihren Platz haben, die noch nicht uraufgeführt worden sind auf dem Theater. Also in dem Sinne ein ganz klares Plädoyer für die Autoren und Autorinnen, ein Plädoyer für etwas nicht Abgesichertes auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Also hin zum Original. Ob als Theater oder Hörspiel, das wissen wir erst später.
Okay, also der Begriff des Originalhörspiels wird etwas weiter gefasst.
So würde ich es bezeichnen.
Wunderbar. Am 30. April beginnt der Heidelberger Stückemarkt. In diesem Jahr ausschließlich online, aber erstmals mit dem SWR 2 Hörspielpreis. Vielen Dank, Manfred Hess, Chefdramaturg des Hörspiels im SWR.
Danke. Eine Bitte noch, Wolfram. Vielleicht könntest du noch sagen, dass am 1. und 2. Mai kann man diese Stücke auch hören. Also als Leseform. Über die Website Heidelberger Stückemarkt.
Also da gibt es eine Menge zu sehen an digitalem Theater, szenischen Lesungen und Diskussionen. Den Link gibt's auch auf dokublog.de.
Spur 1. Dokublog.
Das Beklagen der Stille führt zu seltsamen Schlussfolgerungen, wenn es nicht beim einfachen Stillhalten bleiben soll.
Das schreibt Ralf Wendt zu seinem Dokublog-Feature mit dem Titel Making Nature.
Interessanter Ansatz. Was ist eigentlich Natur? Gibt es überhaupt natürliche Natur, die nicht irgendwie vom Menschen gestaltet ist?
Und was wäre so schlimm dran?
Leider können wir nur Ausschnitte spielen, lohnt sich aber ganz anzuhören auf dokublog.de.
Jetzt ist der Gedanke ja nicht ganz neu, dass unserem Planeten relativ schnuppe ist, ob dieses Frühjahr still ist und das nächste auch noch und es immer stiller wird, bis gar nichts mehr da ist, denn nach dem Menschen würde es einen neuen Zyklus geben, einer Neubesiedlung dieses Planeten. Also wenn alles zerstört wäre und katastrophisch geendet wäre, dann ist der Mensch entweder ohnehin nicht mehr lebensfähig oder er flüchtet auf einen anderen Planeten gemeinsam mit Elon Musk und dann geht es hier alles von vorne los. Also dem Planeten ist das mehr oder weniger Schnuppe. Wir sollten uns also eher fragen, was das eigentlich für uns bedeutet, was Natur so meint.
Ja, ich glaube, so das grobe Stichwort wäre Immersion, sozusagen Vorgaukelung von falschen Tatsachen und also der sieht, also fühlt sich darin auch wohl und das ist dann sozusagen seine Welt. Meint das Publikum, die irgendeine Natur XY sieht, die vermeintlich Realität ist oder eben Hyperrealität, um es nochmal zu beschreiben, wir hatten das Beispiel Dschungelhalle, also irgendein Riesendschungel im Zoo mit Glasdach überdacht und so weiter und ich gehe da durch und in diesem kleinen Rahmen habe ich einen Eindruck von Dschungel, der sich bei mir auch als Wahrheit irgendwo in meinem Kopf festsetzt und vielleicht auch noch unterstützt von Fernsehsendungen, wo auch nur ein Bildrahmen vorhanden ist.
It's also a question about how landscapes and architecture shapes our way of being and our well-being in the spaces we stay in and we pass by every day.
Selbstverständlich ist es schön, nach wie vor für den Regenwald zu spenden, denn diese Biodiversitätsdichte, die wird kaum ohne weiteres künstlich herzustellen sein. Aber wer weiß, würden sofort Aufforstungsprojekte in Borneo, Madagaskar, Mauritius, Réunion beginnen, dann könnte das dort relativ schnell stattfinden. Und schauen wir hier nach Deutschland, würde man Sümpfe und riesige Auenlandschaften zulassen, also Land kaufen, was eh kaum nutzbar ist, außer als Weideland, dann würden ganz schnell vor unseren Augen besuchbare, begehbare, erlebbare Natureignisse stattfinden, die den Frühling mit einigermaßen Stimmvielfalt ausstatten. Aber dazu braucht es ein bisschen mehr, als sich über die Stille zu beschweren.
Spur 5. Eilmeldung.
Jede Menge News gab es letzte Woche, eine eiliger als die andere.
Auch wichtiger?
Medienkritiker Steffen Grimberg hat die aufploppenden Meldungen verfolgt.
Eilmeldung, das Rennen um die Kanzlerinnenschaft ist gelaufen. Vergesst Laschet und Söder. Sollen die sich doch weiter gegenseitig falschen Dank und geheuchelte Unterstützung zuzirpen? Natürlich beide mit gekreuzten Fingern auf dem Rücken. Ich meine, das nimmt doch keiner ernst. Söder war der Kandidat der Herzen, sagt der CSU-Generalsekretär in München ganz treuherzig und versucht dabei zu gucken, wie niemand weint so schön und schnell wie im Film Maria Schell. Die Älteren werden sich erinnern. Geht natürlich voll in die Hose, ist uns Medien aber genauso natürlich eine Eilmeldung wert. Und was macht Laschet, der alte Karnevalsritter? Nimmt das tierisch ernst und kontert mild beleidigt mit »Der Kandidat der Herzen bin ich auch«. Das sagt die Frohnatur aus Aachen allen Ernstes. Hier, ich habe eine Eilmeldung, da steht alles drin. Die Union säuft also Doppelherz. Das braucht Nerven und gefährdet ihren Kreislauf, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Ganz wie bei dem gleichnamigen Tonikum. Die Älteren werden sich erinnern. Ist aber wurscht, auch wenn wir Medien natürlich genauso eilmelden würden, wenn sich jetzt noch Friedrich Merz als drittes Herzchen der Union outet. Der, so jedenfalls die letzte Meldung aus Magdeburg, soll ja nach dem Wunsch vieler CDU-Granden im Osten dem armen Laschet ans Tanzbein gebunden werden, damit in den neuen Ländern die eher mal konservativen und auf starke Männer fokussierten Wählenden nicht in Scharen zur AfD abdriften. In Sachsen-Anhalt wird nämlich im Juni gewählt. Das ist bundesweit aber natürlich keine Eilmeldung wert. Wo war nochmal dieses Magdeburg? Aber auch darauf kommt's nicht an. Wie gesagt, die Sache ist durch. Medial jedenfalls. Die Grünen haben es geschafft. Eilmeldung und Tusch. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Küren die Annalena Baerbock ganz ruhig und beinahe feierlich zu ihrer Kanzlerkandidatin? Keine mediale Schlammschlacht, keine Intrigen. Sogar für eine Nachtsitzung bis in die Puppen hat's nicht gereicht. Obwohl da immerhin ein Robert Habeck dran glauben musste. Und der Trottel erklärt sich danach nicht mal zum Herzass gegen die Dame der Herzen. Ja, wie soll es da anständige Eilmeldungen geben? Doch dann folgte der geniale Schachzug. Da gibt die erste grüne Kanzlerkandidatin ihr erstes langes Fernsehinterview am Montag, Pro7. Das mediale Establishment kriegt Schnappatmung. Wo gibt's denn sowas? Beim Privatfernsehen. Und dann nicht mal bei RTL, sondern bei Pro7? Annalena Baerbock, Germany's next Bundeskanzlerin? Was für ein Move, Digga. Echt nice. Eigentlich gehören solche Wichtigkeitsmomente der Politik ja automatisch per Rundfunkstaatsvertrag zu ARD und ZDF. Aber die waren doch eh mit den ganzen Eilmeldungen zu Laschet gegen Söder komplett ausgelastet. Also lässt sich die erste Grüne und jüngste und überhaupt Kanzlerkandidatin halt von Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke ins Gebet nehmen. Aber keine Angst, Annalena Baerbock taucht schon noch oft genug bei Ilna auf. Oder bei Will, Plasberg, Maischberger, Lanz, Quatsch, ganz bestimmt, versprochen. Aber was sagen Sie? War gar nicht kritisch bei ProSieben und eher eine lockere Wohlfühlatmosphäre? Die Fragen stellten, fanden Baerbock ziemlich okay und haben zum Schluss sogar geklatscht? Skandal! Eilmeldung! Na bitte, klappt ja auch hier. Wobei, geklatscht haben Bauerfeind und Mischke ganz am Schluss. Nicht, weil sie gekauft waren, sondern weil ja sonst Saalpublikum klatscht. Aber wegen Corona war da keiner. Es waren auch nicht alle Fragen unkritisch. Dass Baerbock nicht ständig mit dem Refrain »Die hat ja gar keine Erfahrung« und dann gleich Kanzlerin in den Boden gerammt wurde, hatte sogar was Urdemokratisches. In der Demokratie dürfen nämlich alle mitmachen. Sogar Pro7. Ja, die Quote war mau, aber allein für den Bauerfeindsatz für die Grünen wurde Tschernobyl verschoben. Das ist doch schon mal der erste große Erfolg. Hat sich's gelohnt. Das Interview wurde nämlich zur Primetime gesendet, also um 7:45. Und da läuft sonst gerade die internationale Erfolgsserie über den Atomgau von 1986, also ein grünes Urthema. Bevor Sie jetzt hier aber Verschwörungsmythen vermuten, ist alles viel profaner und eigentlich keine Eilmeldung wert. Es geht um Medienpolitik. Da versucht ProSieben nämlich gerade die eigene Wichtigkeit in Sachen Gemeinwohl und gesellschaftliche Relevanz zu beweisen. Schwierige Kiste, vor allem wenn der Sender, ach was, alle Fernsehkanäle des Medienkonzerns Pro7/1 nicht mal anständige Nachrichtensendungen haben und dafür fortgesetzt Fernsehverbrechen wie Germany's Next Topmodel oder Promis unter Palmen begehen. Deshalb dürfen Joko und Klaas wie kurz vor Ostern auch schon mal abendfüllend den Pflegenotstand anprangern. Und jetzt kommt eben das Baerbock-Interview, demnächst folgen, dann Eilmeldung garantiert, vielleicht noch die Doppelherzen der Union. Den Grünen kann das egal sein. Aber ProSieben muss noch deutlich zulegen, bevor wir glauben, dass das wirklich nachhaltig ist. Und nicht nur Greenwashing.
Spur 1. Doku-Blog.
Ich habe jemandem zum Aufmuntern das abgewandelte Benjamin-Blümchen-Lied geschickt, in Anspielung auf einen Kollegen, der sich wie ein Elefant im Porzellanladen benommen hat. Um das Lied abzukürzen, habe ich den Vers »Um ihn rum da schwirren Bienchen« weggelassen. Das passte dann allerdings sehr gut zum stummen Frühling.
Und dann hat Michael Okrizek das Stück auf dokublog.de geladen.
Auf einer schönen grünen Wiese.
Das war Mehrspur Radio reflektiert im April. Mitgemacht haben Christian Klaus, Steffen Grimberg, Tom Heithoff, Manfred Hess, Hans Knobloch, Marianti Milona, Theresa Rentsch, Daniel Sänger, Robert Schön, Ralf Wendt, Christine Werner und Wolfram Wessels.
Das Thema, zu dem Beiträge für die nächste Mehrspur-Ausgabe auf dokublog.de geladen werden können, lautet Verzeihung. Unser Gesundheitsminister sagt am Anfang der Pandemie, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Und wie soll das aussehen? Wie ernst war das gemeint? Was können Sie verzeihen, was nicht? Verzeihung, dass ich viel Lärm gemacht habe.
Verzeihung, dass wir Sie mit dieser Mehrspurausgabe belästigt haben.
Jetzt reicht's aber.
Ja. Verzeihung.
Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach früh Feierabend und tu dir was Gutes. Tschö.